Guten Morgen. Seid ihr bereit für den nächsten Teil des Masterplans?
Hat jemand in der Zwischenzeit geheiratet?
Ja. Hat er? Nee. Okay. Bevor wir praktisch werden, möchte ich gerne zusammenfassen, kurz wiederholen, was wir das letzte Mal miteinander besprochen haben. Wer es verpasst hat, ihr findet diese Predigt ja auf YouTube und auf unserem Podcast. Könnt jederzeit also das vertiefen, was ich auch sehr empfehle. Es gibt Predigten, die höre ich mir auch gerne immer wieder an, weil einfach Stoff drin ist, den man leicht wieder verliert durch all die anderen Informationen, die einen täglich erreichen. Und wenn es irgendeinen Bereich gibt, wo es sich lohnt, Dinge wiederzuholen, dann ist es auf jeden Fall die Ehe. Die Kernbeziehung, die Kernzelle aller Beziehungen, Familie, alles startet hier. Und wenn das kaputt ist, das wissen wir teils aus eigener Erfahrung, dann geht ganz, ganz viel anderes auch kaputt. Und wir wollen, dass Ehe heil ist. Wir wollen, dass Familie gesund wächst. Wir wollen, dass Kinder in einem guten Umfeld aufwachsen, weil wir bauen Gemeinde für die nächsten 150 Jahre. Und die ganz Jüngsten unter euch, ihr werdet irgendwann hoffentlich eure Urenkel hier sehen und werdet Dinge weiterentwickelt haben, die wir hier heute entdecken und miteinander teilen und die dann noch viel weiterentwickelt sein werden und gute Dinge, gute Frucht gebracht haben. Wir haben das letzte Mal über Vertrauen gesprochen. Wir haben gesagt, ein Ehepaar soll keine Geheimnisse voneinander haben. Also die dunkle Seite der Macht soll ins Licht gerückt werden. Die Dinge der Vergangenheit, und viele von uns haben eine Vergangenheit, wo wir nicht stolz drauf sind. Und wenn das dein Ehepartner nicht weiß, fass dir Mut und bring die Sachen ins Licht. Und natürlich auch vor Gott. Manchmal ist Vergebung nötig. Manchmal sind es einfach Dinge, für die man sich schämt. Aber ich möchte kein Geheimnis von meiner Frau haben. Denn die Bibel sagt, wir sind eins. Und wenn man eins mit jemandem ist, dann kann es nicht sein, dass da unbekannte Dinge mit hineinkommen. Das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Nähe ist transparent. Ich habe von Männern gehört, die haben ihrer Frau noch nie ihre Gehaltsabrechnung gezeigt. Warum? Was ist da nicht in Ordnung? Versteht ihr? Dieses, ich schütze etwas vor dem anderen. Warum? Dann muss ich an die Wurzel. Wo ist die Angst? Wo kann ich und muss ich an Vertrauen arbeiten? Das ist oft ein Prozess, natürlich. Je nachdem, was du erlebt hast, vielleicht in der vorigen Beziehung, ja, das steckt man nicht so einfach weg. Und dann denkt man, es könnte mir ja wieder passieren, also bin ich vorsichtiger. Und wir müssen aber als Christen aus dieser Vorsicht in der Ehe wieder raustreten, in das Vertrauen, in die Offenheit und auch ins Risiko. Ja, das heißt ja, Vertrauen heißt Risiko. Es könnte ja wieder passieren. Aber wenn ich aufhöre zu vertrauen, ist mein Leben in gewisser Weise zu Ende. Auch ein wichtiges Abändern wichtiger Tatsache, um zu harmonisieren, das, was eher Frauen tun als Männer, lass das sein. Manipuliert nicht, weil das ist eine Art davon. Lebt transparent miteinander. Das Zweite, was wir uns angeschaut haben, waren unsere Gedanken. Ich habe euch hier den Gedankenproduktionsprozess aufgezeichnet und gesagt, dass unsere Gedanken und Gefühle zu unseren Haltungen werden, unsere Haltung dann zu unseren Handlungen, zu unseren Worten, zu unseren Entscheidungen. Und die dann wiederum unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen und so ein Kreislauf entsteht, den ich sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen kann. Vielleicht war er bisher negativ, aber warum muss er so bleiben? Ich habe Mut gemacht, dass wir alleine mit Entscheidungen das Ding drehen können. Ich kann entscheiden, ich vertraue jetzt. Ich konnte es nicht, ich wollte es auch nicht, aber ich entscheide mich, weil ich weiß, da fängt alles an. Und dann bekomme ich erste positive Signale. Ja, stimmt, das Vertrauen ist gerechtfertigt. Es wird nicht enttäuscht und mehr Vertrauen kommt und mehr gute Worte und mehr gute Haltung und das Ganze dreht sich in die richtige Richtung. Ich habe euch geraten, euch mit guten geistlichen Inhalten zu füttern, buchstäblich selbst zu füllen. Ich glaube, ein reifer Christ, ein mündiger Christ hat das gelernt. Der ist nicht abhängig alleine von dem, was er im Gottesdienst oder in seiner Kleingruppe hört, sondern der hat gelernt, sein Leben, und zwar jeden Tag davon, mit guten Inhalten zu füllen, um nicht nur im Überlebensmodus zu sein, manche Christen scheinen das ihr Leben lang zu sein, im Überlebensmodus, von Sonntag zu Sonntag. Und oh Gott, jetzt kommt Urlaub, jetzt habe ich 3 Wochen keine Predigt. Wie überlebe ich? Ja. Da kommen die größten Krisen dann im Urlaub, das ist nicht selten. Warum auf die Sonntage warten? Sonntage sind gut, Sonntage sind Feste, die hat Gott auch gesetzt. Da sollen wir zusammenkommen als Gläubige. Aber unser Glaubensleben findet doch die Woche über statt, oder? Das findet montags statt und dienstags. In meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft. Da findet es statt. Ich habe gesagt, vermeidet Dinge wie Pornografie. Ich wollte euch hier noch ein Buch zu zeigen, was ich sehr, sehr empfehle für jeden Mann. Nicht nur die, die jetzt offensichtlich Probleme damit haben. Wir wissen, 80-90% hängen immer wieder an diesem Punkt. Und das Buch hilft sehr, weil das ist so ein Superstar aus dem Business, die sich bekehrt hat, ist heute Pastorin und leitet mit ihrem Mann eine Gemeinde. Sie lässt dahinter blicken, was wirklich los ist. Sie nimmt den Glanz weg, diesen Hochglanz, ja, diese Lüge der Pornografie. Sie nennt das ja auch die größte Illusion der Welt. So, manchem Mann hilft es, wenn man dann wieder mal so ein Bild oder so ein Filmchen sieht, in die Augen der Frauen zu schauen und zu sehen, was da eben nicht ist. Und da ist nicht Leidenschaft und Freude und Begeisterung über das, was dort geschieht, was nur nach außen gespielt wird. Denkt an die Geschichte der 8 Kühe, auch da haben wir ja damals letztes Mal abgeschlossen, erinnert euch noch, die Botschaft dabei war einfach, nämlich du bist durch deine Handlung, durch deine Worte, durch deine Taten mitverantwortlich, ob dein Ehepartner in vielerlei Hinsicht hübscher oder hässlicher wird. Okay? So, und das Letzte, was ich noch sage, bevor Iris mit dem neuen Thema anfängt. Denkt an die Flugbegleiterin, was die immer sagt, wenn wir irgendwo ins Flugzeug steigen. Zieht zuerst die Sauerstoffmaske zu euch, wenn Druckverlust entsteht, und dann helft Kindern und Schwachen. Und das ist die gute Botschaft, wir dürfen uns um unsere Ehe kümmern, weil die tut es nicht von allein. Und wenn die Ehe gesund ist, läuft die Familie gesund. Wenn die Ehepartner miteinander Zweisamkeit haben, ist Zeit, Kraft und Freude da für alle. Okay? Oder man könnte sagen auf Englisch, is a couple happy, everybody in the family is happy.
That's true. Hat die Engel die Geschlechtsorgane basteln lassen. Er hat gesprochen und er hat den Menschen nicht als ein geschlechtliches Wesen geschaffen, sondern in dieser Verschiedenheit und mit dieser Bestimmung zusammen zu sein. Ein Fleisch, ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. So ist es gedacht. Sexualität hat ein gewaltiges Potenzial und eine große Macht. Und es gefällt dem Feind sehr, sehr gut, diese Macht zu missbrauchen und Sachen zu verdrehen. Sexualität bindet euch. So die Biologie, die Wissenschaft kann dir bestimmte Sachen sagen über Oxytocin, Hormone, deine Biochemie, was alles in dir passiert, wenn du mit jemandem sexuell zusammen bist. Und darüber hinaus gibt es eine Verbundenheit, und das sagt uns das Wort Gottes auch, die weit über körperliche Einheit zusammengeht. So liest ihr den 1. Korintherbrief durch, die Kapitel 6 und 7, da sagt Paulus einiges zum Thema und wie wir Christen uns ja der Unzucht enthalten sollen und was da vereinigt wird und wie wesentlich es ist, dass wir unseren Körper reinhalten. Es kann biblisch betrachtet keine Sexualität geben ohne Verantwortung, ohne Verlässlichkeit, ohne Treue in dieser Bundesbeziehung, die wir Ehe nennen. Das ist der Rahmen, den Gott, den die Bibel uns gibt, wo Sexualität entfaltet und ausgelebt werden soll. Sex macht nur in Verbindlichkeit wirklich glücklich. Viele Menschen haben negative sexuelle Erfahrungen gemacht. Sie haben schlechte Vorbilder in der Familie. Vielleicht war das verschämt ein Tabuthema oder das krasse Gegenteil. Einflüsse können verletzen und es ist total wichtig und das solltest du aus Liebe zu dir selbst und aus Liebe zu deinem Ehepartner tun. Wenn du hier Dinge erlebt hast, die noch nicht bearbeitet sind, dass du dir Hilfe suchst, dass du das in der Seelsorge angehst und ja frei wirst in deinem Herzen. Manch einer hat mit einem negativen Selbstbild zu kämpfen und das kann ja die Freude verderben an der Sexualität. Lügen, innere Schwüre, Festlegungen, Überzeugungen negativer Art, die wir uns angezogen haben, müssen wir loslassen. Und Sexualität ist auch einer der Hauptangriffspunkte des Feindes in der Ehe. Euch auseinanderzutreiben, euch zu teilen. Und Sexualität ist so der sensibelste Punkt. Und wenn es in anderen Bereichen nicht stimmt, in eurer Kommunikation, in eurer Einheit, dann hat das normalerweise auch Auswirkungen auf diesen Lebensbereich. Und dann muss man schauen, was steht zwischen uns, was trennt uns, was hindert die Hingabe, was hindert die Einheit. Liebe ist das Höchste. Wenn wir euch jetzt hier sagen, habt regelmäßig Sex, dann gehst du nicht nach Hause und klopfst auf den Tisch und sagst deinem Ehepartner, was ist das? Die Pastorin, der Pastor, die haben es auch gesagt, also ab ins Schlafzimmer. Das ist nicht die Methode der Wahl. Vor allen Dingen die Männer entspannen sich gerade, ist jedem klar. Sprecht miteinander. Wir haben in einem Eheseminar, das wir als Teilnehmer besucht haben, eine Aufgabe gehabt. Da mussten wir, ich glaube, eine Stunde oder länger uns einen Brief schreiben mit Fragen zu unserem Sexualleben. Wie wir dabei empfinden, wie es uns damit geht. Das geht tief. Das geht richtig, richtig tief. Bist du mutig und willst du mehr erleben und es gibt Blockaden? Du kannst es auch ohne Eheseminar machen. Wie fühle ich mich, wenn ich an unsere Sexualität denke? Wie geht es mir dabei? Brief schreiben, Brief lesen, austauschen. Dir vornehmen, nicht auszurasten und nicht zu verzweifeln, sondern dann gemeinsam mit dem Ist-Zustand zu Gott zu gehen und zu sagen, okay, was ist unser nächster Schritt? Wie gehen wir weiter? Wie kommen wir in eine leidenschaftliche Beziehung hinein? Die große Lüge der Welt ist ja, mach das, was verboten ist. Probier aus, tob dich aus, turn rum irgendwo anders. Und es kann nicht sein, dass in einer langjährigen Beziehung das Spaß macht. Ich sage dir, die größte Erfüllung in diesem Bereich wirst du nur erleben, den Höhepunkt der Höhepunkte in einer langjährigen Beziehung. Alles andere sind kurze Spitzen. Aber das, was Gott wirklich geplant hat, das Geheimnis von Sexualität und die Tiefe der Freude, die da ist, die wirst du nur erleben, wenn du es auf Gottes Weise tust. Weil er hat sich's ausgedacht und er hat dich so gemacht. Ja, kein Druckmittel, sucht Heilung und habt Spaß miteinander. Manchmal ist es auch wichtig, es einfach mal wieder zu tun. Gefühle können auch hier aktiviert werden. Leidenschaft kann neu geweckt, das Feuer kann neu entfacht werden. Alles ist möglich, dem, der da glaubt, sagt die Bibel. Meinst du, Sexualität wäre nicht enthalten?
Es gibt ein Ehepaar.
Die haben ein Buch geschrieben, nachdem sie einen Selbsttest gemacht haben. Sie haben gesagt, wir werden jetzt 365 Tage jeden Tag Sex haben. Wir waren auch schon 20 Jahre verheiratet und haben dieses Experiment gemacht und die waren beeindruckt, was dort passiert ist. Also grob zusammengefasst, die haben gemerkt, wie das besser und besser und besser wurde. Am Anfang war das einfach nur komisch und es war viel und es war irgendwie, man musste das im Tag immer noch unterbringen. Und aber sie sagen, es hat mit uns ganz viel Gutes gemacht. So, wir haben da wieder was angeschoben, was so nicht mehr war. So, das fand ich interessant, dass man also tatsächlich mit einer gelebten Entscheidung auch dieser Art Dinge wieder in Gang bringen kann, die vielleicht der Psychologe sagen würde, das ist halt in ihrem Alter normal, dass man nicht mehr und so oft und wie auch immer. Und auf einmal kommt doch wieder Fluss rein, einfach durch das Tun. Die Bibel nennt uns ja, tu das Richtige, beständig und du hast Erfolg bei dem, was du tust, Galater 6, Vers 9. Vielleicht geht hier mehr, als wir so bisher dachten.
Sogar die Bibel hat darüber ein Wort verloren. In 1. Korinther 7, Vers 5 steht es relativ deutlich, kann man eigentlich nicht wegtheologisieren. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Das klingt also schon fast dramatisch, als ob die nur Sex haben den ganzen Tag. Und damit wir endlich eine Viertelstunde beten können, Schatz, bitte, geh mal in ein anderes Zimmer.
Wer von euch hatte das Problem schon?
Okay. Damit ihr zum Beten Ruhe habt und dann kommt wieder zusammen. Warum? Damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das Bedürfnis zu haben, ist normal und es ist von Gott. Und nur Menschen, die Gott zur Ehelosigkeit berufen hat, empfinden da wahrscheinlich lebenslang anders. Wenn du alleine bist, kannst du Gott bitten, deine Sexualität in den Schlafzustand zurück zu versetzen. Und wenn da nicht gehandelt wird und kein Nachschub an Bildmaterial kommt, sprich Pornografie und auch an Handlung wie Selbstbefriedigung, dann kann das sehr gut funktionieren. Und du kannst warten bis zu deinem Hochzeitstag und bis dein Ehepartner dir entgegentritt und ihr zusammenkommen könnt, so wie Gott es geplant hat. Ja, es ist wichtig, dass wir in diesem Bereich, dass wir nicht weggucken. Es gibt in Ehen manchmal sogenannte Elektrozaun-Themen. Wenn du die berührst, kriegst du eine gegongt, so dann wird es gefährlich. Und das sollte nicht dazugehören. Und wenn ihr das alleine nicht schafft, dann ist es keine Schande, sich Hilfe zu holen. Ich denke, es gibt kein Ehepaar, was lange verheiratet ist, was nicht Herausforderungen zu bewältigen hatte, auch in dem Bereich. Also das ist so. Und deswegen braucht man sich nicht zu schämen. Aber es wäre schade, wenn ihr was verliert und wenn vielleicht irgendwann einer von euch was Dummes tut, weil der Hunger einfach da ist nach sexueller Erfüllung. Ja, die Statistik sagt, dass Ehepaare 1 bis 2 Mal die Woche Sex haben. Wir empfehlen euch heute was. Wir provozieren, ich weiß, haben sich schon Leute furchtbar drüber aufgeregt. Es ist auch, wir kontrollieren das nicht. Es ist einfach so, der Impuls, widme dich dem Thema. Hab 3 bis 7 Mal die Woche Sex. Wie war denn das? Es ist ja Urlaubszeit, steht bevor. Wir sollen einander zum Gutes tun anspornen. Und ich glaube, wenn ihr als Ehepaar eure Sexualität feiert, freut sich einer nicht, nämlich der, der unter euren Füßen ist. Der hat keinen Spaß, weil er sieht das, was Gott geplant hat, am Laufen. Und er sieht eure Freude, er sieht eure Leidenschaft und dass ihr das, was Gott als heilig erklärt habt, feiert. Und das ist gut. Das ist in Ordnung. Gott schaut nicht weg, die Engel verlassen nicht den Raum, sondern sie sind bei euch und sie möchten euch segnen. Eines der ungewöhnlichsten Bücher zum Thema Ehe, das ich gelesen habe, und ich habe viele gelesen in 3 Jahrzehnten, heißt Liebe in der Ehe. Da könnt ihr euch mal orten, wer kennt das Buch? Hat das jemand gelesen? Super, also da ist noch Potenzial in der Gemeinde. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Annette, hast du das vorrätig? Okay, also der Erste gewinnt.
Ich habe noch 2 im Koffer, wenn du die brauchst. Die wollte ich eigentlich mitnehmen.
Sollte jemand die heute. Also 2, 3 Exemplare sind da. Es ist ein cooles Buch. Ungewöhnlich finde ich es deswegen, weil die Einbeziehung des Heiligen Geistes in das sexuelle Erleben in der Ehe, das habe ich noch nie gelesen. Und einiges davon habe ich auch noch nie erlebt, obwohl ich Gott eingeladen habe, wie auch immer. Und ich lese euch vor, was Lori Byrne ihrem Mann für eine Überraschung bereitet hat mit dem Heiligen Geist. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Ihr könnt auch das Licht dimmen, dann sieht man nicht, wer rot wird. Nur hier vorne brauche ich es halt. Nee, es ist nett und es ist witzig und vielleicht inspirierend. Eine große Überraschung. Also das ist die Frau, die schreibt, die Lori. Ich hatte mich in mein Schlafzimmer oben im Haus zurückgezogen, um eine Zeit der Stille mit dem Herrn zu haben. Es war am Morgen, die Jungs hatten gerade das Haus Richtung Schule verlassen und Barry war zur Arbeit gegangen. Plötzlich, mitten in meiner Bibellese, kamen mir Bilder in den Sinn, in denen ich Barry und mich beim Sex sah. Aber wir taten alle möglichen Dinge, an die ich in 15 Jahren Ehe noch nicht einmal gedacht hatte. Ich sah neue Möglichkeiten, wie ich mich bewegen und meinen Körper einsetzen konnte, um Barry zu beglücken. Während diese Bilder nicht aufhörten, meine Gedankenwelt zu durchfluten, wurde es mir in meinem kleinen Zimmer mit einem Mal sehr heiß. Ohne Frage erregte und begeisterte es mich, diesen sehr anregenden Film von mir und Barry anzuschauen. Ich hatte bis dahin noch keinen solchen tranceartigen Zustand erlebt, aber als ich auf die Uhr sah, war tatsächlich eine ganze Stunde vergangen. Und mir war es wie wenige Minuten vorgekommen. Nach dieser Erfahrung war mir zweierlei klar. Erstens, war das zweifellos von Gott. Denn das, was ich gesehen hatte, hätte ich mir niemals ausgedacht. Zweitens wusste ich, Gott wollte mich diese Dinge nicht nur sehen lassen, ich sollte sie auch tun. Oh Schreck, das passte doch nicht zu mir. Es sprengte alle meine Vorstellungen, doch wusste ich, es war von Gott. Und ich wusste auch, ich sollte es noch am selben Tag in die Tat umsetzen. Im weiteren Verlauf des Tages machte ich mir Gedanken darüber, wie das geschehen sollte. Ich wusste, ich musste mich auf eine Weise ausziehen, die ich bis dahin nicht gekannt hatte. Ich wusste auch, ich sollte freizügig tanzen und mich auf eine Art zur Geltung bringen, die es bis dahin auch noch nicht wirklich gegeben hatte. Das war etwas beängstigend. Nun denn, ich ging ins Bad und fing an, Bewegungen einzuüben, von denen ich glaubte, sie würden Barry erregen. Nach diesen Tanzübungen im Badezimmer dachte ich, also schön, das kriege ich wohl hin, und machte in meinem normalen Tagesablauf weiter. Am späteren Nachmittag rief Barry an und fragte, wie mein Tag so sei. Das macht er oft, wenn er eine Pause hat. Während wir redeten, dachte ich, ich mache ihm lieber schon mal eine kleine Andeutung, damit ich nachher nicht kneifen kann, aber verrate ihm nicht, was ich wirklich vorhabe. In der Mitte der Unterhaltung mit meinem Barry B. ließ ich so beiläufig wie irgend möglich einfließen, dass ich ihm gern etwas zeigen würde, wenn er heimkomme. Wie pflegen Männer, auf so etwas zu reagieren? Seine Antwort auf meine Bemerkung jedenfalls war, echt? Es fiel mir schwer zu beschreiben, was da durch die Telefonleitung von ihm zu mir kam, aber ihm war voll und ganz klar, dass die Überraschung sexueller Natur sein würde. Dann fragte er mich, was es sei, worauf ich ruhig sagte, das werde er dann schon sehen, wenn er nach Hause komme. Ich machte mit meiner Arbeit weiter und eine Stunde später, Sie werden es nicht glauben, kriegte ich meine Periode, die immer 5 bis 7 Tage andauert. Niemals blieb meine Periode aus, außer ich war schwanger. Davon abgesehen habe ich mein ganzes Leben lang einen sehr regelmäßigen Zyklus gehabt. O Herr, sagte ich, wenn du wirklich hinter diesem Ganzen steckst und möchtest, dass ich diese Sachen für Barry mache, dann wird das nicht funktionieren, wenn ich es aufschieben muss. Das Ganze fordert mich ohnehin schon sehr heraus. Und wenn ich es machen soll, muss ich es heute Abend machen. Sonst fürchte ich, ich werde den Mut verlieren und es vielleicht niemals tun. Herr, du wirst einfach meine Periode stoppen müssen. Damals war ich Ende 30 und so etwas war nie zuvor passiert. Niemals. Aber wissen Sie was? Jesus tat es. Auf der Stelle ließ er meinen Zyklus auf wundersame Weise vollkommen zum Stillstand kommen. Wow! Er wollte also tatsächlich, dass ich diese Dinge machte. Als mein Barry B. nach Hause kam, stieß er schwungvoll und in freudiger Erwartung die Tür auf. Noch nicht, sagte ich leise, erst wenn die Jungs im Bett sind. Wenn es darum ging, mich mit den Jungs zu unterstützen, war Barry schon immer toll gewesen. Haben das alle Männer gehört? Kinder ins Bett bringen. Aber an diesem Abend, auch wenn ich es mir vielleicht nur einbildete, erschien er mir besonders hilfsbereit und außerordentlich bemüht. Endlich lagen die Jungs im Bett und ich zog Barry den Flur entlang zu unserem Schlafzimmer. In unserem Schlafbereich gab es eine kleine Sitzecke und ich sagte voller Nervosität zu ihm, also setz dich bitte in den Schaukelstuhl. Das meiste, was an diesem Abend passierte, war geplant. Dieser Teil jedoch nicht. Ich schreibe es dem Heiligen Geist zu. Ich ging zu ihm und setzte mich auf Barrys Schoß, legte meine Arme um ihn und aus meinem Mund kamen unvorhergesehenerweise die Worte: Heute Abend möchte ich dir etwas schenken, das du in unserer Hochzeitsnacht noch nicht völlig ausgewickelt hattest. Dann machte ich meine kleine Show und danach sagte Barry: Wow, wo hast du so tanzen gelernt? Ich lächelte, als ich ihm erzählte, dass es der Heilige Geist war, der es mir früher am Tag im Badezimmer beigebracht hatte. Vielleicht klingt meine Geschichte in Ihren Ohren ja völlig unspektakulär oder sehr beängstigend. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es bei mir ja auch nicht ganz angstfrei abging. Aber ich wusste voll und ganz, es war vom Herrn. Wir alle müssen schlicht und einfach immer bereit sein, auf ihn zu hören und dann zu tun, was er uns sagt. Die Früchte meiner Entscheidung damals zu gehorchen, über meine Angstschwelle hinwegzugehen und etwas zu tun, das sich nicht normal anfühlte, genießen Barry und ich nach wie vor. Gott möchte in jeden Bereich unseres Lebens vordringen. Er möchte auch an den allerintimsten Details teilhaben. Ja, es kann sich einschüchternd oder sogar beängstigend anfühlen, wenn er uns auffordert, etwas zu riskieren. Aber was Sie dabei gewinnen, ist jedes Risiko wert. Die Früchte, die entstehen, wenn wir seiner Stimme folgen, bleiben ein Leben lang. Wir möchten jetzt gerne in eine kurze Gebetszeit mit euch eintreten, ganz still und leise. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Augen schließt. Ihr müsst nichts nachsprechen, aber ihr könnt in eurem Herzen Gott Dinge sagen. Jesus, wir kommen jetzt zu dir und das ist ein heißes Thema und wir danken dir für Sexualität, die du uns als Ehepaar geschenkt hast. Wir danken dir für dieses Vorrecht als Mann und Frau, sich so zu begegnen und in Einheit zu sein. Und Gott, heute Morgen bitten wir dich um die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um diesen Bereich ja dahin zu führen, wo du ihn haben möchtest, ganz persönlich für uns. Und Gott, so entscheide ich, so entscheiden wir heute Morgen, zu vergeben und loszulassen alles, was uns hier gehemmt hat, beängstigt hat, verletzt hat. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns bei der Hand nimmst, jetzt oder auch ja, darüber hinaus, zu Hause, in der Zeit mit dir, und dass du uns die Dinge bewusst machst, die wir noch vergeben und loslassen müssen, um die Fülle an Freude zu erleben als Ehepaar miteinander. Herr, wir vergeben und lassen los jeden Manipulationsversuch, jeden Druck, jede ungewollte Sexualität, jede abfällige Bemerkung, alles, was Minderwertigkeit ausgelöst hat in uns. Und Gott, wir bekennen vor dir, dass wir unseren Ehepartner neu wertschätzen wollen, dass wir ihn oder sie lieben wollen, mit deinen Augen sehen wollen und ja voller Lob, voller Dankbarkeit, voller Freude sein wollen, wenn wir ihn oder sie betrachten. Wir wollen uns ermutigen und annehmen, so wie wir sind. Wir wollen nicht fordern und anklagen, sondern voller Freude dieses Geschenk unseres Ehepartners empfangen. Herr, wir vergeben auch da, wo durch Pornografie Verletzungen entstanden sind und wo Lügen eingekehrt sind in unser Eheleben. Und Jesus, wir bitten dich, dass du die Wahrheit freisetzt. Wir bitten dich um einen Geist der Buße, um einen Geist des Neuanfangs, einen Geist der Vergebung und einen Geist des Friedens. Wir bitten dich auch, dass du alle Erinnerungen heilst, die damit verbunden sind und uns befreist, das zu erleben und zu leben mit unserem Partner, was du an Gutem für uns geplant hast. Danke, Herr, dass kein Ding unmöglich ist und danke für das, was du vorbereitet hast für uns. Danke in Jesu Namen. Amen. Amen.
Es ist doch so, dass wir wissen, dass wir an der Freiheit des anderen nie vorbeikommen. Und immer wenn das passiert oder wenn das versucht wurde in einer Ehe, dann gab es Risse und Verletzungen. Und auch in christlichen Ehen ist das schon passiert. Ich erinnere mich, als junger Ehemann habe ich die Bibelstelle, die Iris am Anfang vorgelesen hat, genommen und meiner Frau gezeigt. Da steht, wir sollen regelmäßig und überhaupt und einer entziehe sich nicht dem, steht da. Ist das in Liebe, diese Art von Druck zu erzeugen? Oder ist es eine Form der Manipulation? Ich will meinen Willen durchsetzen. Gewinne ich dabei? Nein. Ich habe nicht gewonnen im Kampf. Definitiv nicht, in keiner Weise. Es war nur Verletzung, es war nur noch mehr Rückzug. Das Gegenteil. Aber wenn wir einladen, ich kann ja im Gegenstück auch dahin kommen, dass ich sage gar nichts mehr. Weil ich kenne auch Männer, die so verletzt sind von ihren Frauen, weil sie eben so lange nichts mehr bekommen haben. Oder wenn, dann nur das Gefühl, naja, damit du satt bist und ich will es aber eigentlich gar nicht mehr. Und das verletzt Männer auch. So beide Seiten sind hier hochsensibel, wenn auch auf unterschiedliche Weise und sehr leicht verletzbar. Und bitte sag mir nicht, nach 10, 20, 30 Jahren Ehe hättest du nicht in irgendeiner Form eine Verletzung oder wenigstens eine gehabt. Das wäre unnormal. Wenn du verheiratet bist, geschehen diese Dinge. Aber dabei bleiben wir ja nicht stehen, sondern wir gehen damit um. Und zwar mit dem Grundsatz, dass an der Freiheit des anderen keiner vorbeikommt. Weder der Mann manipuliert die Frau noch andersrum. Sondern wir wollen echte Intimität, die beide wollen. Und die kann nur durch Einladung geschehen. Klar, wir erinnern uns an Dinge, wir schauen uns an, was Gott darüber denkt und dann kommen wir in diesen Gedankenproduktionsprozess immer wieder an die Stelle, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Manchmal genügt es schon zu erkennen, ich habe hier irgendwann unbewusst eine Entscheidung getroffen, die bis heute Auswirkungen negativer Art auf unsere Ehe hat. Und wenn ich sowas erkenne, dann darf ich den Weg gehen, Buße, Vergebung und neue Saat. Sagen, es tut mir leid, Schatz, ich habe damals unbewusst, ich habe mich schützen wollen und deswegen, und du leidest jetzt schon seit Jahren wegen, okay, ich vergib mir, lass uns neu anfangen, hilf mir, da rüber zu kommen über die Hürde. Und zu zweit kommt man über eine Sache rüber, wo man alleine immer wieder scheitert, oder? Und wenn man zu dritt ist, nämlich mit ihm dabei, dann kommen wir bei jede Hürde drüber. Und das macht eine Ehe so stark. Wenn EHE, Ehepartner 1, der Herr und Ehepartner 2 zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das Thema heute, das Unterthema, ist ja ganzheitliche Intimität. Iris hat jetzt über die eine Art der Intimität gesprochen. Eine sehr, sehr wichtige. Ich will die nicht, überhaupt nicht kleiner machen als sie ist. Sexualität ist eine Kernintimität in jeder Ehe. Ist sie gestört, ist die Ehe gestört. Immer. Ich kenne keine Ausnahme. Irgendwas hinkt hinterher, wenn das gestört ist. Das ist normal, weil das ist ein Teil des Ehelebens. Und wenn du einen Teil von Leben wegnimmst, Jesus sagt, er ist gekommen, um Leben zu bringen im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Das ist sein Anspruch an jeden, der ihm nachfolgt. Leben, Überfluss an Leben. So, Sexualität ist eine Form von Leben in der Ehe. Jetzt kommt aber der Feind und bietet, vor allem wenn dieser Bereich gestört ist, eine andere Art von Sexualität in der Ehe, außerhalb der Ehe an. Zum Beispiel Pornografie oder bei Frauen gewisse Art romantische Filme, die mich in eine andere Richtung drängen als mein Ehemann, was auch immer. Und dann greifen wir manchmal zu und haben wenigstens so ein bisschen Leben und das andere geht uns völlig verloren nach kurzer Zeit. Das passiert eigentlich immer. Greif also nicht nach der falschen Art des Lebens. Selbst wenn du erstmal da einen Kick bekommst, du weißt, eine Minute danach ist der Kick schon wieder wertlos. Es hält nicht an. Es bringt keine Frucht, keine gute Frucht in der eigenen Ehe. Jemand sagte mal, der Ehepartner weiß, ob du vorher in Pornografie warst, wenn er neben dir im Bett liegt. Weil du nimmst die Pornografie mit ins Bett. Du nimmst Ehebruch im Gedanken, nimmst du mit ins Bett. Und wenn du nicht ganz unsensibel bist, du spürst, hier ist irgendwas in unserem Ehebett, das gehört hier nicht rein. Und dann geschieht es, dass der andere zumacht. Und dann wundert man sich ja, warum? Ich habe doch nie was gesagt. Es gibt gewisse Dinge, die machen die ganze Atmosphäre aus. Und deswegen bitte, sei transparent in dem Bereich, sei ehrlich, sei offen und lebe echte Intimität. Und spar dir die falschen Lebensteile, die der Feind versucht, uns immer wieder anzubieten. Und wir sind ja unterschiedlich ansprechbar, das ist wohl so. Und dennoch ist keins besser als das andere. Wir erleben immer wieder, dass Männer in Pornografie rutschen und Frauen rutschen in Verachtung. Was ist besser? Ist beides nicht gut. Ja, der Mann wird dann noch stärker reingehen, weil er eh Verachtung empfindet und die Frau ist noch verletzter und das Ganze ist nur ein Kreislauf, der sich nach unten dreht. Wir müssen einander ermutigen, wir müssen einander vergeben. 70 mal 7 Mal am Tag. Hast du schon so oft deinem Ehepartner vergeben wegen einer sexuellen Sünde? Okay, wir dürfen alle trainieren. Und je weniger, desto besser natürlich. Aber manchmal gibt es Zeiten, wo man etwas aushalten muss, wo so eine Spitze ist an Herausforderungen. Aber ich sage dir, nach der Spitze geht es auch wieder im positiven Sinne einen schöneren Weg, der leichter zu gehen ist, der sich lohnt, weil alles, was wir investieren, hat eine Auswirkung. Punkt 6 unserer Predigtreihe über Ehe meint, pflegt geistliche Intimität. Das bedeutet, als Ehepaar, wenn du Jesus liebst und deinen Ehepartner auch, das ist jetzt hier mal die Voraussetzung, sonst wird es schwierig werden, solltest du geistlich Dinge zusammen erleben, zusammen tun, einen gleich hohen Standard entwickeln, dann müsst ihr nicht von Anfang an schon sein, man hebt sich da gegenseitig hin, man erträgt auch unterschiedliche Ebenen, die am Anfang oft da sind, aber man gibt sich nicht damit zufrieden. Wie wär's mit einem Ritual vor dem Einschlafen als Einstieg? 5 Minuten zusammen beten, bevor man ins Bett geht oder wenn man im Bett schon liegt, wie auch immer ihr das macht. Einfach als Einstieg, so ein Ritual einführen. Ich garantiere euch, nach 21 Tagen ist das Ritual etabliert. Und ihr würdet es vermissen, wenn es mal nicht geht, weil vielleicht einer verreist ist. Oder ihr ruft euch dann an und macht es auf die Weise. Das sind kleine Schritte in die richtige Richtung. Außerdem solltet ihr euch über geistliche Erfahrungen austauschen. Wenn ich in Afrika war so ein gängiges Ding, was dir begegnet ist, dass Leute dich gefragt haben, auch gerade wenn du als Pastor kommst, was ist deine Lieblingsbibelstelle? Ich glaube, ich habe das in meinem Leben noch nie in Deutschland von irgendjemandem, bin ich das gefragt worden, noch nie. In Afrika ständig. Und nicht nur Pastoren werden gefragt, die fragen einander, wenn die sich kennenlernen, ein junges Paar, was ist deine Lieblingsbibelstelle? Ganz normal. Man redet über geistliche Dinge, weil die einen bewegen, weil man darin lebt, weil man sich darin bewegt. Und ich denke, das täte uns allen gut, wenn wir hier anfangen, was Neues einzuführen. Vielleicht kommst du, wie ich, aus einer Familie, die eben nicht geistlich war. Normale Familie in dieser Welt, keine christliche Familie, keine wiedergeborene Familie. Und jetzt bist du der Erste in deiner Generation oder der Erste in deiner Familiengeschichte, erstmal von dem du weißt, der Christus nachfolgt. Jetzt hast du die Möglichkeit, Dinge zu etablieren in deiner Ehe, in deiner Familie, die es bisher nicht gab. Tust du es jedoch nicht, wird in gewisser Weise die Familientradition ungehindert weitergehen können. Tust du aber etwas, veränderst du die nächsten Generationen nach dir. Weil deine Kinder werden diese Dinge so automatisch übernehmen, in aller Regel, wie du die von deinen Eltern übernommen hast, die vielleicht jetzt nicht so geistlich waren, aber die auch Teil deines Alltags geworden sind. Das ist ganz normal, so funktioniert Familie, so funktionieren wir als Menschen. Wie wäre es also, wenn ihr euch Zeiten nehmt als Ehepaar und dann auch als Familie, wo ihr zusammen in die Bibel schaut, wo ihr über geistige Dinge sprecht. Also ich mache das sehr oft, wenn wir, könnt ihr Grace fragen, ist da oben, wenn wir am Mittagstisch sitzen, frage ich, okay, was habt ihr heute in der Bibel gelesen, was hat euch angesprochen? Was war so euer Highlight? Oder sonntags morgens sitzen wir immer zusammen und lesen die Bibel zusammen als Familie. Und dann ist immer die Frage zum Schluss, okay, lass mal hören, was war so der Vers oder die Aussage, die dich berührt hat? Und dann tauschen wir uns kurz aus. So, das ist längst eine Tradition geworden. Seit Jahren machen wir das. Warum nicht neue Traditionen kreieren? Vielleicht hast du noch ganz andere Ideen. Nur schau mal, was geht? Du musst nicht alles nachmachen, was die Trümpers machen. Das funktioniert für uns. Ihr müsst finden, was funktioniert für euch als Familie. Und ich höre da manchmal noch ganz andere Ideen, was Leute machen. Manche machen Familienandachten und so Sachen. Ist cool. Ist cool. Wenn es nicht aufgesetzt wird, da müssen wir mal aufpassen. Aber es geht ja um Ehe, deswegen bleiben wir nochmal hier bei dem Punkt. Ihr könntet euch austauschen über Predigten, die ihr gehört habt. Vielleicht habt ihr auch die Gewohnheit, eine Predigt am Tag zu hören. Beim Autofahren, beim Essen kochen oder wo auch immer. Durch YouTube oder Podcasts, was auch immer. Hey, tauscht euch aus, gebt euch the best of weiter. Macht den Reader's Digest für euch. Die Zusammenfassung. Braucht man auch nicht jeder dieselbe Predigt hören, zwei hören eine und dann fasst man die Kernpunkte zusammen und jeder hat was davon. Oder die QTs, die ihr vielleicht habt mit euren Zellleitern. Wenn so ein QT rum ist, tauscht euch doch mal aus. Was hat dein Zellleiter dir für ein Feedback gegeben? Wie sieht er dich? Wo sieht er deine Stärken? Wo sieht er deine Herausforderungspunkte? Cool. Und ihr lernt gegenseitig was. Wir machen das mehrmals pro Woche, wir zwei. Wir gehen üblicherweise dreimal die Woche zusammen joggen, jeweils eine Stunde. Und weißt du, eine Stunde ohne den Knopf im Ohr, ey, du hast so viel Zeit zu reden. Wir laufen ultraleit, also wir laufen langsam, wir können entspannt dabei reden und wir tauschen uns über alles aus. Und das ist so cool, vor allem über geistliche Dinge. Oh, ich habe das neue Buch gerade angefangen und da geht es darum und boah, und er sagt das und das und oh, ich habe gerade die Predigt gehört und da geht es darum. Muss man dafür wirklich Pastor sein? Um so einen Austausch zu haben? Ich glaube das nicht. Ich glaube, man muss Christ sein, um so einen Austausch haben zu können. Wenn ich mich nämlich mit geistlichen Dingen, die ja mein Leben sind, beschäftige. Weil da kommt meine Kraft her. Hört euch gemeinsam Predigten an. Wenn wir irgendwo zusammen hinfahren, wir haben in der Regel eine Predigtlauf oder eine Predigtreihe, je nachdem, wie lang die Reise ist. Die hören wir dann auf dem Auto. Manchmal machen wir aus und hören auch mal die Nachrichten oder kurz Radio, das gibt's schon. Aber wir genießen das, wir reden dann, wenn wir was haben, machen wir mal Pause, dann tauschen wir uns aus und dann kommen wir irgendwo an, vielleicht da, wo wir sogar dann dienen können und dann fließen direkt neue Gedanken mit rein, das ist schön. So bleibt alles lebendig, es kommt frischer Zufluss hinein. Und ein dritter Gedanke neben dem, wie ich fasse zusammen, betet zusammen, tauscht euch über geistige Erfahrungen aus. Der dritte Gedanke ist, seid einander der erste Jünger. Das ist eine Gemeinde, eine Kirche hier, wo Jüngerschaft ein Kernthema ist. Wir glauben wirklich daran, dass Jüngerschaft mehr verändert als alles andere. Warum sollte ich also nicht der erste Jünger von dem Mensch sein, der so nah an mir dran ist, dass er alle meine Schwachstellen kennt? Keiner von euch kennt alle meine Schwachstellen, hoffe ich. Aber sie kennt sie alle. Wer kann mich also besser coachen, wenn er mich liebt, mit meinen Schwachstellen, als der sie kennt? Wem kann ich weniger vormachen als der, der mich kennt? So, da ist eine Riesenchance drin. Ja, aber wenn er mich verletzt, Risiko ist immer dabei, okay? Aber gleichzeitig Entwicklungschance. Weil ich kann ja sagen, du, das verletzt mich gerade, was du jetzt sagst. Dann wird sie sagen, oh, vergib mir, das wollte ich nicht. Und schon lernen wir wieder einen Schritt mehr, wie man kommuniziert miteinander. Wobei das in der Ehepaar oft schon relativ gut läuft. Weil wir haben uns schon so oft verletzt, dass wir in der Regel wissen, wo sind die wunden Punkte und wie formuliere ich es besser. Okay? Deswegen sind wir definitiv gut geeignet, der erste Jünger unseres Ehepartners zu sein. Der kann mich entwickeln und fördern. Und ich verrate euch nichts Neues. Ich wäre heute nicht der Mann und der Pastor und der Autor oder was auch immer ich tun darf, wenn diese Frau mich nicht dazu gemacht hätte. Da bilde ich mir gar nicht. Natürlich eher, klar. Aber wen gebraucht er? Er gebraucht immer Menschen. Achtet mal drauf. Er gebraucht immer Menschen. Manche sind schon lange tot, die die Bibel geschrieben haben zum Beispiel. Und andere sitzen sehr lebendig gerade neben mir. Und das sind Menschen, die Gott gebraucht, um mich zu formen, um mich zu fördern, um mich zu versorgen, um mich aufzubauen, aber auch um mich zu korrigieren. Und ich bin so dankbar, dass ich da nicht weggelaufen bin aus dieser Schule. Weil die ist manchmal auch hart gewesen. Wenn jemand dich so gut kennt, ja, dann kommt das auch rüber, was tatsächlich drin ist. Und das kann man nicht immer sofort schlucken. Manchmal muss man dann nachts drüber schlafen und sagen, boah, ich kann das gerade nicht nehmen. Aber am nächsten Tag dann, Schatz, du hast recht. Du hast recht. Ich will da dran gehen. Was machst du? Hast du Ideen? Wie könnte ich das anpacken? Und dann entwickeln wir oft einfach simple Schritte, wie wir gehen können, wie wir rausgehen aus dem Zustand, der uns ja beiden nicht wirklich gefällt. Niemand will ein Arsch sein, oder?
Wer will?
Niemand. Ich hörte jetzt von Arnold Schwarzenegger ein Interview gesehen. Er sagte so ein bisschen, dass es im Leben darum geht, Dinge zurückzugeben, nicht Dinge zu bekommen. Also, coole Sachen hat er gesagt. Und er sagte dann unter anderem, dass er viel für Jugendliche tut, für Kinder, gerade eben Kinder, die Eltern beide arbeiten und die haben niemanden, der sich kümmert. Und er sagte den Satz, keiner von den Kids nimmt sich vor, als kleines Kind, ich werde mal gewalttätig, ich werde mal ein Dieb, ich werde mal ein Vergewaltiger. Keiner will sowas. Dinge kommen zustande, weil die Umstände oft in eine Richtung schieben und die Menschen nicht wissen, wie sie gegen die Umstände handeln können. Wir als Christen sollten hier anders mit umgehen können. Wir wissen, dass wir Umstände nicht respektieren und akzeptieren müssen, wenn sie gegen das sind, was Gott sagt. Egal, was eine Krankheit ist, ob das Armut ist, ob das Mobbing ist oder was auch immer, wir können dagegen aufstehen und können geistlich was tun und Dinge verändern sich. Manchmal schnell, manchmal langsamer. Und das Letzte zu diesem Punkt, seid einander erste Jünger, bitte ertragt es nicht. Fordert es ein. Fordert Jüngerschaft von eurem Ehepartner. Also ich meine nicht, sei mein Jünger, sondern ich möchte ein Jünger sein. Bitte jünger mich, das meine ich. Fordere ein, bitte jünger mich, trainiere mich, gib mir Feedback, lass mich nicht dumm sterben, hat man früher gesagt. Ne? Hilf mir, dass sich das herausentwickeln kann, was drin ist. So wie Michelangelo, als er diesen riesen Felsbrocken hat und jemand fragte ihn, oh Michelangelo, bist so ein toller Künstler, finde ich toll, wie du da die Dinge so ausarbeitest. Und er sagt, das ist gar nicht so schwer. Ich sehe da den David und ich befreie ihn einfach nur von den Felsstücken, die da um ihn rum sind. Er sah den Felsbrocken, er sah die Figur und er befreite die Figur einfach aus dem Fels. Das war, was er sah. Und ich denke, wenn wir so einander begegnen und sagen, hey, ich sehe den Schatz, ich sehe auch den Fels, ich sehe auch das Geröll und auch manchmal die hässlichen Dinge, aber ich weiß, dahinter steckt das Gold, dahinter steckt was so Kostbares. Und ich bin Werkzeug von Gott, ich darf da helfen, das herauszuarbeiten. Und Jüngerschaft ist immer eine Hohlschuld, weißt du? Niemand in meinen 12 erlebt mich, dass ich ihn anrufe und sage, übrigens, ich will dich jetzt mal jüngern. Ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich aussieht. Das gibt's nicht, weil Jüngerschaft ist eine Hohlschuld. Jemand kommt zu mir und sagt, Pastor, ich hätte gern, dass du mir mal ein Feedback gibst hierzu oder dass du mir mal sagst, wie wirke ich hierbei oder ihr meine Idee mal vortragen, was denkst du dazu? Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist Hohlschuld. Ich hole mir das. Und ich gehe zu meiner Frau und ich sag auch nach dieser Predigt, Schatz, bitte gib mir ehrlich Feedback. Wie war das heute? Wie wirkte ich? Habe ich irgendwo überzogen? War ich irgendwo nicht authentisch? Sag mir das. Und ich will das wissen, weil nur so kann ich mich entwickeln und verändern. Und ich weiß, sie liebt mich so, wie ich bin. Aber sie ist wie Jesus, sie lässt mich nicht so, wie ich bin, weil sie mich liebt. Sie arbeitet an mir, sie arbeitet mit mir. Und das ist gute Nachricht.
Das stimmt. Und es geht tiefer, aber es verbindet euch auf eine Weise, die so besonders und so wunderschön ist. Also ich weiß nicht, würde das nie wieder hergeben wollen. Geistlich miteinander umgehen, einander schleifen. Jemand anderer sagte, die Ehe ist die größte Persönlichkeitsschule der Welt. Und das stimmt. Du wächst, du entwickelst dich, du bleibst nicht die gleiche Person. Und das ist richtig, richtig gut. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja. Unser letzter Punkt. Gehen wir den noch an? Guckst du auf die Uhr? Ja. Also ich spreche ihn an und wir wiederholen ihn, wann auch immer wir das nochmal fortsetzen.
Ende August
wiederholen wir diesen Punkt nochmal. Punkt 7 ist, lebt in permanenter Vergebung. Das gilt für Ehepaare und für alle. Ja, lebt in permanenter Vergebung. Das Fantastische an einem Leben als Christ, als Mensch, das nicht in einer Höhle in der Einsamkeit stattfindet, ist, dass du viele Gelegenheiten dazu bekommen wirst. In der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie gibt es viele Punkte, die Knöpfe drücken, die Ärgernisse auslösen, die fleischliche Reaktionen auslösen und wo man einander vergeben kann. Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist für dich als Christ auch keine Option. Vergebung ist das, warum du Leben bekommen hast von Gott, weil er dir vergeben hat. Und Jesus hat dir und mir viel, viel mehr vergeben, als du einem anderen Menschen zu vergeben hast. Die Last der Sünde, die Last deiner und meiner Schuld, die er getragen hat, die war gewaltig. Und er hat dir einen großen Schatz geschenkt, indem er dir kostenlos den Himmel aufmacht durch sein Opfer. Und du und ich, wir sind gerufen zu vergeben. Die Bibel kennt folgende Grundsätze und bist du eine Weile mit Gott unterwegs und hast deine Bibel studiert, sind sie dir vertraut. Die Bibel sagt Dinge wie, einer achte den anderen niedriger als sich selbst. Hey, Amen, höher als sich selbst. Kommt einander mit Beleidigungen zuvor. Amen. Ehrerbietung mit Wertschätzung. Worin sind wir gut? Wir waren gut im Beleidigen. Also wenn es ein Video gäbe, es ist ja gelöscht, haben ja Buße getan, im Himmel oder sonst wo, so in den Phasen unserer Ehe. Es gab eine Zeit, da habe ich den Bernd regelmäßig beleidigt und das konnte ich gut. Worte sind mir schon immer leicht von der Zunge geflossen, nur welche Worte? Und es gab viel zu vergeben von ihm zu mir und natürlich auch umgekehrt. Was wir als Familie unseren Kindern predigen, das predigen wir euch heute. Wie bittet man um Vergebung? Nicht indem man sagt, Entschuldigung, sorry kann ich sagen, wenn, weiß ich nicht, also wenn ich dir einen Fussel von der Jacke zupfe und ich habe dich irgendwie kurz geknufft, aber wenn es wirklich um etwas geht, auch in kleineren Dingen, dann sage ich, Schatz, bitte vergib mir, dass ich dich da völlig ignoriert habe und dich im Regen habe stehen lassen und habe nicht gesehen, dass du mich gebraucht hast. Das war total blöd. Vergibst du mir das?
Meinst du das ernst?
Ja, oh, wie hart.
Ich vergebe dir.
Das macht er sonst nicht hier. Okay, was bedeutet das? Wenn ich Schulden habe, wenn ich mir 10 Euro von dir gepumpt habe, dann kriegst du die wieder. Es sei denn, du erlässt mir die und sagst, Iris, lass stecken, das ist in Ordnung und ich lade dich ein oder was auch immer. Das heißt, ich kann mich nicht selbst davon freimachen, sondern die Beziehung ist nur dann voll wiederhergestellt, wenn ich um Vergebung bitte und der andere selbstverständlich was tut, genau das, was, also ohne die Zwischenfrage jetzt dann vielleicht, ich vergebe dir. Und das ist genau so eine Entscheidung wie das Buße tun. Bitte stets um Vergebung, selbst wenn du nur 5% der Schuld hast. Zumindest in deiner Wahrnehmung. Vielleicht hast du den kleineren Teil, aber für den bist du aufgerufen, von Gott Verantwortung zu übernehmen.
Den Satz, den ich eben eingestreut habe, den höre ich regelmäßig, wenn unsere Kinder das miteinander tun. Weil die Gefahr natürlich da ist, dass man es tut, weil man es tun muss. Papa und Mama sind jetzt da, jetzt muss ich vergeben. Jetzt muss ich um Vergebung bitten. Und dann kommt auf die Frage, meinst du das wirklich so? Oder sagst du das jetzt nur so? Und Und das ist manchmal ist die Frage angebracht. Wenn die Gewohnheit sein könnte, oder es könnte so eine manipulierte Geschichte sein, ja, ich muss ja jetzt um Vergebung bitten, also vergibst du mir bitte. Du siehst ja manchmal am Tonfall schon, ob das echt ist oder nicht. Oder wenn du jemandem in die Augen schaust, siehst du, ist das wirklich jetzt eine Bitte um Vergebung? Weil eine Bitte um Vergebung ohne vorige Buße ist keine Bitte um Vergebung. Weil ich ja gar nicht eingesehen habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Der Geist der Buße ist das wesentliche Element, wenn es um Vergebung von der anderen Seite ausgeht. Ich muss natürlich vergeben, aber der andere wird Vergebung nur empfangen, wenn Buße im Spiel ist.
Genau. Lass es zu, dass du den Schmerz empfindest oder auch, dass dein Ehepartner dir dabei hilft, zu verstehen, wie es ihm oder auch ihr ging aufgrund deines Verhaltens. Kümmere dich nicht mehr über das, was du falsch gemacht hast, sondern um das, was es mit deinem Partner gemacht hat. Die höchste Form von Liebe ist Disziplin. Jesus sagt zu uns in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, wenn die Liebe da ist, tue ich diese Dinge automatisch und von ganzem Herzen. Der größte Antrieb, und das spielt jetzt nochmal auf den Grund für so eine Rückfrage an, den Bernd beschrieben hat. Der größte Antrieb ist eben nicht ein Pflichterfüllen in der Beziehung, sondern der größte Antrieb ist und soll sein die Liebe. Die Liebe zum anderen und auch die Liebe zu Gott. Und wenn du die Liebe zum anderen gerade mal nicht fühlst und du bist Kind Gottes, die Liebe zu Gott ist das Mindeste, was du in dem Moment noch fühlst. Und wenn du sie nicht fühlst, die Liebe zum Partner, dann entscheide dich für sie und sag ihm oder ihr gerade, und genau dann, ich liebe dich. Ja, vielleicht setzen wir hier einen Punkt und behandeln den Punkt 7 beim nächsten Mal als Start. Wir möchten nämlich gerne praktisch werden.
Also wir fassen nochmal zusammen bis hierhin. Wir haben festgestellt, erstens habt regelmäßig Sex. Hat sich gelohnt, hier zu sein, alleine deswegen. Schreibt keine bösen E-Mails, okay? Zweitens, pflegt geistliche Intimität. Die eine Intimität ist genauso wichtig wie die andere, aber die ist auch genauso wichtig wie die eine. Also spielt es nicht gegeneinander aus. Das eine führt sogar zum anderen. Ich erinnere mich, der Mann, der in meinem Zimmer war in Jerusalem, in der Zeit, wo ich mich bekehrt habe, der Christ war, der hat mir eins gesagt. Er sagt, bevor ich mit meiner Frau schlafe, das war ein Mann damals, ein alter Mann für mich, ich war 20, er war 50, oder über 50. Bevor ich mit meiner Frau schlafe, beten wir immer zusammen. Dachte ich, wie schräg ist das denn, ja? Heute sehe ich das anders. Das ist eine coole Sache, weil ich verbinde die beiden Intimitäten miteinander. Und dadurch wird es ganzheitlich. Und das ist genau das Thema, Jochen, heute. Und das Dritte lebt in permanenter Vergebung, weil ohne Vergebung ist Intimität nicht möglich. Sie ist einfach, schlicht und ergreifend nicht möglich. Ihr könnt vielleicht Sex als Sport haben dann, aber es wird keine Erfüllung sein in der Weise, wie sie eigentlich sein sollte, wenn Vergebung nicht geschehen ist. Dann ist nämlich Bitterkeit, dann ist Unvergebenheit, dann ist Groll da. Dann kann das nicht durchkommen, was eigentlich drin ist, an echter Erfüllung ganzheitlicher Intimität.
Die Ehe ist eine Bundesbeziehung, aber es gibt noch eine wichtigere Beziehung als die Ehebeziehung. Und das ist die Beziehung eines Menschen zu Gott. Des Einzelnen zu seinem Schöpfer, zu dem Gott, der ihn geschaffen hat, zu dem Gott, der Jesus Christus in diese Welt geschickt hat, um uns zu retten. Und wir möchten auch heute an dieser Stelle, bevor wir weitergehen im Gottesdienst, die Gelegenheit geben, dass Menschen Gott die Kontrolle über ihr Leben geben. Warum ist das notwendig? Die Bibel sagt, dass jeder Mensch versagt hat nach dem Maßstab Gottes. Es gibt keinen, der nicht gesündigt hat. Wenn du der Meinung bist, du hast noch nie gesündigt, wegen dir bleibe ich länger und der Grill bleibt länger kalt und ich möchte von dir wissen, was dich zu der Überzeugung gebracht hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind vor uns selbst, wissen wir haben Dinge getan, die wir bereut haben. Wir haben Dinge gesagt, wir sind an Orte gegangen, wir haben Handlungen getan, auf die wir nicht stolz sind, für die wir uns vielleicht schämen und wo wir wissen, das war nicht richtig. Es hat Menschen verletzt und es war nicht das, was Gott für gut befindet. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht uns fürchterlich anstrengen und aus eigenen Werken, so wie Religion uns das predigt, das Gute in die andere Waagschale werfen, sondern Gott macht uns ein Angebot. Das ist ein größeres Schnäppchen, ich traue mich fast das Wort nicht zu verwenden, ein größeres Geschäft oder ein gewaltigeres Angebot wirst du in deinem Leben nie wieder bekommen. Gott bietet dir an, dass du den Tod seines Sohnes für dich in Anspruch nimmst. Die Bibel sagt, der Lohn für Sünde, ob sie groß ist oder klein, eine Lüge, ein Diebstahl, ein unreiner Gedanke, zack, du bist abgeschnitten von Gott. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, du wirst nach diesem Leben an einen Ort gehen, den die Bibel Hölle nennt. Nicht, weil Gott dich nicht leiden kann, sondern weil der Teufel und die Gerechtigkeit es einfordern. Sünde führt immer zu Strafe, zu Gericht. Aber in Gott hast du die Möglichkeit, durch eine Entscheidung, durch ein Gebet zu sagen, vergib mir. Und die Bibel verspricht, Gott wäscht dich von deiner Schuld rein. Gott zerreißt sozusagen diese Anklageschrift, die gegen dich besteht in der geistlichen Welt. Er reißt sie in Fetzen, er schreddert sie und verbrennt sie zur Asche und sie wird nie wieder gesehen. Wenn du sagst, danke Jesus Christus, dass du das an meiner Stelle gemacht hast. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Das ist ein Affront für den Verstand und für das Bedürfnis von vielen Menschen oder das natürliche Bedürfnis nach Selbstgerechtigkeit. Ich will das selber wieder hinkriegen. Niemand von uns kann vor Gott gerecht dastehen, außer dadurch, dass er sagt, Dankeschön. Danke, dass du das für mich getan hast. Ich nehme das an, ich akzeptiere das. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen. Mein Schuh verloren. Und ein Gebet zusammensprechen. Ich formuliere es vor. Und danach werde ich die einladen, die das heute bewusst zum ersten Mal gemacht haben, nach vorne zu kommen. Und dann sind hier zwei nette Leute und bieten euch noch was an, ein persönliches Gebet und ein kleines Geschenk. So, wenn du das willst oder wiederholen willst, sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und mir ist bewusst,
dass ich Schuld habe in meinem Leben. Dass ich Schuld habe in meinem Leben.
Gott, ich bitte dich um Vergebung.
Gott, ich bitte dich um Vergebung.
Für all den Müll, den ich gemacht habe.
Für all den Müll, den ich gemacht habe.
Durch das Opfer Jesu.
Durch das Opfer Jesu.
Willst du mich freisprechen?
Willst du mich freisprechen?
Und ich nehme das an. Und
ich nehme das an.
Danke für Jesus Christus.
Danke für Jesus Christus.
Danke für das Opfer am Kreuz.
Danke für das Opfer am Kreuz.
Und dass ich nun ein Kind Gottes sein darf.
Dass ich ein Kind Gottes sein darf.
Amen. Amen. Ganz mutig und kühn, ist jemand da, der das heute bewusst zum ersten Mal gebetet hat? Dann heb doch mal deine
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.